Einmal waschen und belegen. Einfache Schnitt- und Schürfwunden sind eigentlich recht einfach selber zu versorgen, denkt man. Wie immer im Leben kann man natürlich auch was falsch oder besser machen und braucht in der Hausapotheke eine gewisse Grundausstattung. Und dabei geht es nicht darum, den Verbandskasten im Auto zu plündern.
Guten Tag, ich begrüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Harald Schmidt, ich bin Arzt und Apotheker, Professor der Medizin mit Schwerpunkt Arzneimittel, Prävention und Gesundheitsförderung. Es ist wieder Sonntag, 15 Uhr, Zeit für eine neue Episode des Podcasts Gesünder mit praktischer Medizin. Wie immer geht es um ein wichtiges Gesundheitsthema mit praktischen Tipps, die Sie direkt umsetzen können. Und vorbeugen ist immer wichtiger als heilen oder gar Arzneimittel einzunehmen.
Folge erwischt, Agüero. Also der hat die Faust oben im Gesicht von Schweinsteiger, der Nächste, der Glück hat, denn das absolut eine gelbe Karte, sogar ein Schlagen von Agüero. Schlägt ihm da voll ins Gesicht. Jetzt sehen wir es aus der anderen Einstellung, den Cut schlägt da unter dem Auge. Jetzt spielt Deutschland mit einem Mann weniger, weil Schweinsteiger draußen liegt und nicht Argentinien, wie es richtig gewesen wäre nach Gelb-Rot für Agüero.
Ja, warum ist das Thema heute wieder wichtig? Hautverletzungen sind der Hauptanteil aller Unfallverletzungen. Und die haben eine ziemliche Bandbreite, wie sie zum Beispiel entstehen. Durch äußere Gewalteinwirkung, mechanisch, Schürf, Schnitt, Stichwunden, Riss, Quetsch, Platzwunden, Ablederungen, Bisswunden oder Blasen. Thermische Verletzungen wie Verbrennungen, Erfrierungen oder Stromverletzungen oder chemische Verätzungen durch Säure oder Lauge. Und jetzt denken Sie mal nach, hätten Sie für all diese Fälle die Grundausstattung sofort zu Hause und wüssten, was zu tun ist? Und bei dem, was zu tun ist, hat sich in den letzten Jahren durch Forschung doch einiges getan. Viele Jahre galt es zum Beispiel als erstrebenswertes Ziel, eine Wunde austrocknen zu lassen. Dabei stellte man sich vor, dass der Schorf die Wunde vor bakterieller Kontamination schützt und die Heilung begünstigt. Genau das Gegenteil ist der Fall. Die Verwendung sogenannter Pflaster und Salben direkt in die Wunde ist nach wie vor weit verbreitet. Das ist aber nicht immer ideal. Das Ziel soll ja sein, dass die Wunde schnell heilt und möglichst keine Narben entstehen. Daher sollte man selbst kleinere Wunden sorgfältig behandeln, so oberflächlich sie auch aussehen mögen. Bei komplizierteren Verletzungen oder chronischen Wunden unbedingt zum Arzt. Und immer daran denken, bin ich Tetanus geimpft, also gegen Wundstarrkrampf? Alle 10 Jahre ist auch für Erwachsene da eine Auffrischimpfung notwendig. Kinder werden ja grundimmunisiert im Säuglingsalter 4-mal und dann gibt es nochmal eine erste Auffrischimpfung zwischen 5 und 6 und eine zweite zwischen 9 und 17 Jahren. Am Anfang nochmal zum Aufbau der Haut, weil das ist eigentlich wichtig zu verstehen, wie man die Haut dann behandeln muss, wenn man sie sich verletzt. Die Haut hat im Wesentlichen 3 Schichten. Einmal die Oberhaut oder Epidermis genannt. Das ist eine mehrlagige Schicht aus Hornzellen. Die bilden die sichtbare Oberfläche der Haut, die uns wie ein Panzer vor Umwelteinflüssen schützt. Die Hornschicht an der Hautoberfläche nutzt sich schnell ab. Jeden Tag verlieren wir bis zu 14 Gramm abgestorbene Hautzellen. In der Basalzellschicht der Oberhaut bilden sich daher laufend neue Hautzellen, die dann nach oben wandern und wieder verhornen. Innerhalb von 4 Wochen passiert das. Das bedeutet, nach nur einem Monat haben wir also eine komplett neue Haut. Und in 80 Jahren Lebenszeit wechseln wir unsere Haut also rund 1000 Mal. Man könnte sich so vorstellen, wenn man Erwachsener ist, das ist jetzt mein Körper, das sind jetzt meine Zellen und das bleibt so. Hier jetzt nochmal ein paar Fun Facts. Die Schleimhaut des Darms erneuert sich in weniger als einer Woche. Das Knochenmark bildet pro Tag 300 Milliarden Blutzellen. Die Leber kann fast auf die Hälfte schrumpfen und wächst dann wieder nach. Skelettmuskeln bauen sich, je nach Training, fast im Wochenrhythmus auf und ab. Das Haar verlängert sich mit etwa 1 cm pro Monat, Fingernägel 0,3 cm. Nur Gehirn und Herz, die regenerieren sich kaum bis gar nicht. Die Geschwindigkeiten in den einzelnen Organen oder Zelltypen sind also unterschiedlich. Aber unser Körper, es setzt sich selbst mit einem im Großen und Ganzen neuen Set an Zellen alle 7 bis 10 Jahre. Alle 7 bis 10 Jahre bestehen wir aus neuen Zellen. Also zurück zur Haut. In der Basalzellschicht sind dann auch noch die sogenannten Schattenspender die Haut, die Melanozyten. Sie produzieren diesen Farbstoff Melanin, der uns vor UV-Strahlung schützt. Hierzu gibt es ja auch einen Podcast, Sonnenschutz und so weiter. Und die Epidermis bewahrt uns vor dem Austrocknen. Ohne die Epidermis würde unser Körper rund 20 Liter Wasser am Tag allein über die Haut verdunsten. Die zweite Schicht ist die sogenannte Lederhaut, die mittlere Schicht. Die ist elastisch und zugleich die wirklich reißfeste Schicht der Haut. Ein Fasergeflecht, das Gerüst der Haut bildet. Man macht hier auch Leder draus, darum heißt sie ja auch so. Hier sitzen auch Blutgefäße, Talg, Schweißdrüsen, Lymphgefäße und auch Zellen der Immunabwehr. Und diese Haut hat kleine zapfenförmige Verbindungen in die Oberhaut, damit die Oberhaut auch mit Sauerstoff und Nährstoffen und Blut versorgt wird. Die dritte Schicht, die Unterhaut, die ist dann schon lockeres Bindegewebe, sind Fettzellen drin. Die schützt vor allem die Knochen und die Muskeln und die Organe vor Druck und vor Wärmeverlust. Und die Fettzellen sind natürlich der Energiespeicher. Das Entscheidende nun bei einer Verletzung und der Wundheilung ist, gibt es eine Narbe oder nicht. Und das Entscheidende dabei ist, ob diese Basalzellschicht in der Oberhaut, ob die verletzt ist. Wenn die unverletzt ist, zum Beispiel bei einer Schürfwunde, gibt es keine Narbe. Denn die Basalzellen produzieren ja wieder neue Hautzellen, füllen den Defekt, wie immer der aussieht, von unten nach oben auf. Die Wunde ist relativ schnell wieder verschlossen, ohne Narbenbildung. Es ist völlig abgeheilt. Das neu gebildete Gewebe unterscheidet sich nicht von den ursprünglichen Zellen. Sogar, wenn Sie mal auf Ihre Haut schauen, das feine Relief bleibt sichtbar. Es gibt zwei Reliefs auf unserer Haut. Das eine ist zum Beispiel an den Fingerkuppen, an der Fußsohle. Da haben wir so Rillen oder Leisten nennt man das. Und wenn man sich zum Beispiel an der Fingerkuppe verletzt, dann heilt die Haut wieder nach und der Fingerabdruck bleibt so, wie er vorher war. Und an anderen Stellen auf der Haut, zum Beispiel auf der Rückseite von der Hand, da haben wir so eine felderförmige Haut, kann man auch mal genau drauf schauen. Das sieht so rautenförmig aus und diese Rauten stellen Reservefalten dar. Diese Oberhaut ist eigentlich nicht so richtig dehnbar, aber durch diese Reservefalten kann man sie eben doch ein bisschen auseinanderziehen und wenn man das tut, dann verschwinden diese Felder. Geht jetzt die Verletzung bis in die Lederhaut oder noch tiefer, dann gibt's eine Narbe. Das ist unvermeidlich, denn unterhalb der Basalzellschicht lässt sich der Defekt nur noch unter Narbenbildung reparieren. Das nennt man die reparative Wundheilung. Da werden dann die zerstörten Zellen durch Bindegewebe ersetzt und die neu entstandenen Zellen unterscheiden sich von den zerstörten Zellen komplett. Sie bilden eine Narbe, es ist Ersatzgewebe, diesem Ersatzgewebe fehlen zum Beispiel die Pigmente, Haarfollikel, Talg und Schweißdrüsen. Es gibt aber dann doch noch Unterschiede, was für eine Narbe man bekommt. Es gibt die primäre Wundheilung, wenn die Wundränder glatt sind, ganz dicht aneinander liegen, dann gibt es ja auch kaum einen Gewebeverlust. Und wenn dann auch keine Infektion dazukommt und keine Fremdkörper vorhanden sind, dann gibt es eine strichförmige, fast unsichtbare Narbe. Das ist zum Beispiel bei Schnittwunden so. Bei der sekundären Wundheilung, da gibt es einen größeren Gewebeverlust. Da klaffen dann die Wundränder auseinander oder sind unregelmäßig oder die Wunde ist zum Beispiel infiziert. Und da gibt es zwangsläufig ein ausgedehnteres Narbengewebe. Die Heilung dauert dann natürlich auch deutlich länger. Ja, was folgt aus alledem für die Wundversorgung? Zunächst mal sollte die Wunde sauber und ohne Fremdkörper sein. Also Dreck, kleine Steinchen raus. Dann sollte man Infektionen verhindern. Und wenn eine Narbe zu erwarten ist, wie gesagt, wenn die Wunde zum Beispiel zu tief ist, dann sollten wenigstens die Wundränder glatt und dicht aneinander sein. Und bei dieser Wundversorgung unterscheidet man auch wieder primäre Wundversorgung und sekundäre Wundversorgung. Bei der primären Wundversorgung geht es erstmal darum, ganz schnell die Blutung zu stoppen. Zum Beispiel bei einer oberflächlichen Verletzung wird ein Pflaster aufgetragen oder Wundschnellverband oder Gewebekleber und bei tieferen Wunden genäht oder geklammert. Zum Beispiel wie bei Bastian Schweinsteiger im WM-Finale 2014. Und bei der sekundären Wundversorgung, da geht es darum, infizierte oder länger bestehende Wunden zu pflegen. Hier gab es keinen sofortigen Verschluss, sondern eine Infektion hat sich ausgebreitet oder ging tiefer in den Körper. Da bleibt dann die Wunde zunächst offen und wird sogar regelmäßig gereinigt. Und erst wenn die Infektion abgeschlossen ist, dann muss diese Wunde meistens zugenäht werden. Das sind also alles Dinge, die man vermeiden soll und die durch den Arzt gemacht werden. Das hat also nichts mehr mit Selbsttherapie zu tun. Ja, und dann sagte ich ja eingangs schon, dass sich da einiges geändert hat, ob man die Wunde trocken oder feucht halten soll. Die trockene Wundauflage mit solchen Pflastern, die jeder zu Hause hat, das ist ja das Klassische. Die feuchte Wundversorgung, das ist jedoch die moderne Variante der Wundversorgung mit ganz neu entwickelten Materialien, speziellen Wundauflagen, die die verletzte Stelle feucht halten und ist natürlich ganz besonders wichtig bei wahrscheinlich schlecht heilenden Wunden oder Verbrennungen. Sollte man aber bei allen Wunden prinzipiell berücksichtigen. Jetzt Praktisches. Der Reihe nach der Verletzung. Erstens Blutung stillen. Bei einer kleinen Wunde reicht es, eine sterile Kompresse auf die Wunde zu drücken und mit einer Mullbinde fixieren. Wenn die Blutung stärker ist, dann muss man noch etwas mehr Druck ausüben, nämlich nach der ersten Umwicklung mit der Mullbinde legt man noch ein Verbandpäckchen drauf, das ist ein bisschen fester, über die Wunde und dann wird mit dem Rest der Mullbinde straff dann die Kompresse fixiert. Das drückt dann die Blutgefäße zu und stoppt die Blutung. Bei Biss- und Brandwunden, stark verschmutzten Wunden und Verletzungen mit klaffenden Wundrändern, das ist zu kompliziert. Da muss man zum Arzt gehen, da müssen eventuell auch die Wundränder begradigt werden. Da geht es unbedingt darum, Infektionen und Narbenbildungen vorzubeugen. So, dann gehen wir mal davon aus, dass die Blutung gestillt ist. Wie geht es dann weiter? Das Einfachste sind Schürfwunden. Wenn die oberflächlich sind, dann sind sie relativ einfach zu handhaben. In aller Regel kann man das selbst machen, gründlich säubern, desinfizieren. Aber hier könnte schon die feuchte Wundheilung besser sein. Denn Schürfwunden neigen dazu zu nässen und eine trockene Wundauflage bleibt dann leicht kleben. Und bei jedem Verbandswechsel reißt die Haut wieder neu auf. Für leichte Schürfwunden gibt es sogar den Trick mit einem Sprühverband, also einem Pflaster, was man draufsprüht. Sind die Schürfwunden allerdings sehr groß oder tiefer, dann ist das wieder ein Fall für den Arzt. Wie ist es bei Platzwunden? Das passiert zum Beispiel bei stumpfer Gewalteinwirkung. Da reißt die Haut auf, meist nur oberflächlich, aber solche Wunden können sehr stark bluten. Da ist dann wichtig, wie die Wundränder aussehen. Sind die ausgefranst, dann heilen die ohne ärztliche Behandlung eigentlich nur schlecht. Kleinere Wunden kann man allerdings selbst versorgen, wieder reinigen, desinfizieren und dann mit Heftpflastern. Wenn die Wunde klafft, stark blutet, dann muss der Arzt wahrscheinlich nähen. So bis 1 Zentimeter gibt es so einen Trick. Also wenn die Platzwunde nicht länger ist als 1 Zentimeter, dann kann man solche Klammerpflaster drüber kleben, ohne zu nähen. Das gleiche ist auch bei Schnittwunden der Fall. Zur Reinigung lässt man die zunächst ein wenig ausbluten. Das spült ja auch quasi Dreck, Bakterien nach außen aus der Wunde heraus. Und in der Regel reicht es dann, die Wunde kurz unter fließendem, sagen wir mal, kalten bis lauwarmem Wasser zu reinigen. Und das stoppt dann in der Regel die Blutung. Dann könnte man sie noch desinfizieren und dann auch eines dieser Klammerpflaster draufsetzen, vor allem wenn die Wunde weiterhin blutet. Dann empfiehlt es sich noch, die Wunde zu desinfizieren. Und wenn die dann wieder bluten sollte, könnte man solche Klammerpflaster, wie ich sie eben bei der Platzwunde schon genannt hatte, nehmen, um die Schnittränder zu fixieren. Wenn die Wunde natürlich größer ist, tiefgehender ist, ausgefranster ist, dann wieder zum Arzt. Und die dann einsetzende Heilung hat mehrere Phasen, die über mehrere Tage geht. Das erste ist so diese Reinigungs-Entzündungsphase. Da sickert aus den verletzten, angeschnittenen Blutgefäßen immer noch leicht Blut, spült eingedrungene Keime und kleine Fremdkörper raus. Dann entsteht ein Verschluss dieser Blutgefäße, so ein Blutpfropf. Der ist zunächst sehr instabil und wird dann zunehmend fester. Gleichzeitig wird das Immunsystem aktiviert, um eventuell verbliebene Mikroorganismen abzutöten. Dadurch entstehen natürlich Entzündungszeichen in der Wunde, wie Rötung, Schwellung, noch mehr Wundsekret. Aber das ist alles gut, das unterstützt die Wundreinigung und ist wichtig für die Heilung. Das alles braucht ein feuchtes Wundmilieu idealerweise. Das dauert so 1 bis 3 Tage. Dann setzt die Granulationsphase ein, nämlich die Phase, wo neues Gewebe gebildet wird. Zunächst entsteht so ein Füllgewebe, das ist grob gekörnt, daher auch der Name Granulationsphase. Tiefrot, glänzt feucht, ist noch sehr empfindlich und kann auch wieder sehr leicht aufreißen und bluten. Das Wundsekret lässt langsam nach. Auch in dieser Phase ist ein feuchtes Wundmilieu eigentlich optimal. Denn beim Austrocknen der Wunde würde jetzt Schorf entstehen und der hemmt das weitere Zellwachstum. Und danach, so etwa von Tag 5 bis 10, da setzt dann die Epithelisierungsphase ein. Also da wachsen dann die Epithelzellen von den unverletzten Wundrändern an die Oberfläche des Granulationsgewebes, setzen sich dort fest und wachsen weiter. Dann verdickt sich die Epithelschicht und schließt dann stabil und vollständig ab. Auch sie braucht eigentlich für ein gutes Wachstum ein feuchtes, warmes Klima. Anfangs ist auch die Epithelschicht noch sehr dünn und verletzlich. Also Wundauflagen sind schon sinnvoll, sollten aber keinesfalls mit der Wunde verkleben und möglichst mehrere Tage auf der Wunde verbleiben können, damit die Wundruhe gewährleistet wird. Es kann, wie gesagt, 5 bis zu 10 Tage dauern. Sollte dann eine Narbe entstehen, dann entsteht die aus dem Granulationsgewebe, das dann umgebaut wird. Und dieser ganze Prozess, der kann Monate bis Jahre dauern. Am Anfang ist die Narbe noch, wenn sie frisch ist, rötlich und später verblasst sie dann mehr und mehr, weil da keine Blutgefäße reinwachsen. Und dann sieht sie halt so blass milchig aus. Man kann eventuell Wund- und Heilsalben noch verwenden, aber erst, wenn die Wunde geschlossen ist. Das ist auch eine Sache, die sich doch sehr geändert hat in der Wundversorgung. Viele verwenden die vielleicht noch, aber sie werden eigentlich nicht mehr empfohlen. Und normale Cremes soll man schon gar nicht verwenden. Zu diesen Salben komme ich dann zum Schluss noch, was man da eventuell im Einzelnen verwenden könnte. Und dann gibt es Patienten, die leider bei fast allen Verletzungen Wundheilungsstörungen haben. Das ist zum Beispiel bei Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes der Fall. Da wird es auch in der nächsten Woche drum gehen. Das ist ein eigenes Kapitel, zum Beispiel der Diabetikerfuß oder auch Patienten mit chronischen Venenerkrankungen oder Durchblutungsstörungen. Natürlich, wenn Infektionen und Fremdkörper vorliegen, aber auch wenn gleichzeitig andere Arzneimittel eingenommen werden, wie zum Beispiel Cortison, Immunsuppressiva, Tumormittel, Blutverdünner. Auch wenn der Patient sehr immobil ist, unter anderem möglicherweise bedingt durch die Schmerzen, aber diese Immobilität verlangsamt und verschlechtert die Wundheilung. Auch die Ernährung kann eventuell nicht optimal sein mit Flüssigkeit und mit Vitaminen und generell im Alter heilen Wunden leider schlechter. Bevor ich jetzt auf die detaillierten Tipps eingehe, nochmal vorab, was sind die Grenzen der Selbstbehandlung? Wann soll man unbedingt zum Arzt gehen? Also akut bei einer starken Blutung, bei Schnittwunden, die tief oder größer als ein Zentimeter sind, weil die wahrscheinlich genäht werden müssen. Wenn in der Wunde Fremdkörper stecken, wenn die Wunde klafft oder ausgefranste Wundränder hat, weil dann müssen die in der Regel begradigt werden, damit es eine möglichst kleine, stabile Narbe gibt. Wenn Empfindungsstörungen oder Bewegungseinschränkungen hinzugekommen sind, das bedeutet, dass möglicherweise ein Nerv durchgetrennt wurde oder eine Sehne. Wenn es großflächige Verletzungen sind, zum Beispiel Brandwunden, bei einer Bisswunde oder eben wenn die Wunde stark verschmutzt ist. Also dann zum Arzt. Wenn man akut zum Arzt muss, dann sollte man eine sterile Auflage, so eine sterile Kompresse auf die Wunde machen und damit dann eben möglichst schnell zum Arzt. Sowas sollte man also zu Hause haben. Während der Wundheilung kann es aber auch passieren, dass man doch nochmal zum Arzt gehen muss. Wenn also zum Beispiel die Infektion schwerer wird oder die Schwellung sich vergrößert, Rötung, Wärme oder plötzlich ein stärkerer Wundschmerz auftritt. Wenn bei einer Schnitt- oder Schürfwunde so gelbliche bis bräunliche Belege auftreten und die entfernt werden sollten, weil sie die Wundheilung stören, das lässt man auch besser den Arzt machen. Oder wenn gar schon Nekrosen auftreten, also abgestorbenes Gewebe an den Wundrändern, das sind dann braune oder schwarze, ledrige Belege. Oder wenn die Wundheilung auch nach 10 Tagen noch immer nicht abgeschlossen ist. So, und jetzt zu den konkreten Tipps für Ihre Hausapotheke, die Essentials für die Wundversorgung. Wieder beginnend mit der Wundreinigung. Normale Schnittwunden, sagte ich ja, kann man ausbluten lassen. Dadurch reinigt sich die Wunde in der Regel von selbst. Danach sollte man nach Fremdkörper schauen. In der Schnittwunde, zum Beispiel beim Messer, sind häufig Reste vom Schnittgut in der Schnittwunde, Holzstaub zum Beispiel oder feine Gemüsefasern. Und bei Schürfwunden, die werden häufig durch kleine Partikel verunreinigt. Was kann man zur Reinigung nehmen im häuslichen Bereich? Fließendes Leitungswasser in Trinkqualität bei, wie gesagt, mittlerer Temperatur. Es gibt auch physiologische Kochsalzlösung. Die ist dann sogar steril. Sollte die unkonserviert sein, dann müsste sie natürlich nach dem einmaligen Gebrauch der Rest entsorgt werden. Es gibt sogar fertige Wundspüllösungen mit einem Antiseptikum, Prontosan zum Beispiel oder von Hansaplast Wundspray. Kann man machen, würde ich sagen, ist nicht essentiell. Und dann sollte man aber so eine spitze Splitterpinzette zu Hause haben, um kleine Fremdkörper, Steinchen, Glassplitter entfernen zu können. Da muss man ja nicht unbedingt deswegen zum Arzt. Danach sollte die Wunde desinfiziert werden mit Antiseptika. Und wie sollte so ein optimales Desinfektionsmittel aussehen? Möglichst breites Wirkungsspektrum, auch Viren. Das schließt schon mal Thyrotrizin aus. Dann sollte es durch Blut und Eiweiß möglichst nicht inaktiviert werden. Das schließt Jod aus. Dann sollte es die Wundheilung nicht hemmen, sondern eventuell sogar fördern. Das schließt Wasserstoffperoxid, Chlorhexidin, Gentianerviolett, Jodoform und Borsäure aus. Dann sollte es schmerzlos in der Anwendung sein. Das schließt sämtliche alkoholischen Lösungen aus. Dann sollte es ein geringes Allergierisiko haben und auch farblos sein. Und das beides schließt Jod aus. Tja, und was bleibt dann? Eine ganz klare Empfehlung meinerseits. Octenidin, haben Sie möglicherweise noch nie gehört, ist aber das Mittel der Wahl zur Wunddesinfektion. Es gibt noch ein zweites, Polyhexanid in Levanid oder Hansaplast Wundspray. Mein Tipp, man muss sich ja mal festlegen, wäre das Octenidin. Man sollte damit die Wunde vollständig benetzen und auch ausreichend lange einwirken lassen. Ja, und wenn es danach dann zur trockenen, konservativen Wundversorgung kommt, gibt es ja die Pflaster oder, wie sie eigentlich technisch genannt werden, Wundschnellverbände. Da ist das Trägermaterial einseitig klebend, elastisch, kann wasserabweisend sein oder sogar wasserfest oder besonders hautfreundlich, kommt Hautfarben weiß, transparent oder für die Kinder bunt bedruckt. Und auf der Kleberseite ist dann eine saugende Wundauflage drauf. Manchmal noch auf dieser Wundauflage sind Silberionen. Das hat dann so eine leicht antibakterielle Wirkung. Das hat nichts damit zu tun, dass diese Wundauflagen eventuell nicht verkleben mit der Wunde. Diese Wundschnellverbände kommen steril oder unsteril als Meterware zum Abschneiden oder fertige Strips. Und dann gibt es auch noch Spezialformen, zum Beispiel für die Fingerkuppen oder für Gelenke. Die decken die Wunde ab, schützen vor Keimen, mechanischer Belastung. Problem ist, dass Wundsekret und Blut werden aufgesaugt, trocknet aus und es bildet sich in der Regel Wundschorf. Das ist kein Problem bei Schnittwunden, die primär heilen, die nicht infiziert sind, die glatte Wundränder haben, die eng aneinander liegen. Da gibt es ohnehin nur einen ganz schmalen Wundschorf. Wenn der aber größer ist, dann hat dieser Wundschorf, wie gesagt, handfeste Nachteile. In der festen Kruste werden dann für die Heilung wichtige Bestandteile der Wundflüssigkeit wirkungslos. Das sind bestimmte Enzyme, Hormone und Immunzellen. Auch die Einwanderung neuer Zellen in den Wundbereich wird gehemmt. Der gesamte Heilungsprozess verzögert sich und ganz besonders unangenehm, wenn dann die Wundauflage mit dem Wundschorf verklebt. Man will das Pflaster austauschen und dann reißt der Wundschorf ab und die ganze Wunde öffnet sich dadurch schlimmstenfalls wieder. Alternativ zu den Wundschnellverbänden gibt es dann noch Kompressen, zum Beispiel aus Verbandmull oder Fließstoff. Die haben eine stärkere Saugkraft, kleben selber nicht, sondern müssen mit Fixierbänden dann noch fixiert werden, wie der Name schon sagt. Und im Verbandskasten hat man oft solche Kompressen, da ist dann gleich die Mullbinde schon dran. Dann gibt es noch den Spezialfall für Schnittwunden. Das sind sogenannte Klammerpflaster oder Wundverschlussstreifen. Die dienen eben dazu, bei oberflächlichen Schnittverletzungen, wo es kein Auseinanderklaffen der Wundränder gibt und wenn die Wunde gereinigt ist, die Blutung ist gestillt, die Wundränder sind trocken, dann werden diese Streifen quer über den Schnitt geklebt auf die trockene Haut und halten dann die Wundränder zusammen. Und zum Schluss deckt man das noch mit einer Wundauflage ab. Und dann zur feuchten Wundversorgung. Das ist sinnvoll bei größeren oder nässenden Wunden. Diese Materialien, die da drin sind, können sowohl Flüssigkeit spenden als auch sogar leicht absorbieren, sind also sowohl für trockene als auch für nässende Wunden sinnvoll. Die schaffen eben dieses feuchte Wundklima für das Granulationsgewebe und für die Epithelisierungsphase der Wundheilung, was eben dann sehr wichtig ist und auch essentiell für die Zellen des Immunsystems. Diese Wundauflagen verkleben auch nicht mit der Wundfläche. Das Abziehen ist völlig schmerzlos und das neu gebildete Gewebe wird nicht zerstört. Sind auch für Schürfwunden sehr gut geeignet, zum Beispiel Dermaplast, kann dann aufgeklebt werden, sobald die Blutung zum Stillstand kommt, kann mehrere Tage auf der Wunde bleiben, bis sich so ein feuchtes Pflaster von selber löst. Soll man aber nicht auf infizierte oder eitrige Wunden geben. Da hatte ich ja gesagt, das ist ein Fall, wo man eventuell dann besser zum Arzt geht. Solche Pflaster haben Sie vielleicht schon mal gesehen als Blasen- oder Hornhaut- oder Herpespflaster. Das ist im Grunde genommen das gleiche Prinzip. Ja, und dann gibt es noch was Originelles, vielleicht für die Handtasche oder für unterwegs. Sprühpflaster. Das sind Pflaster, die sind geeignet für kleine, oberflächliche Schnitt- oder Schürfwunden, die nicht mehr bluten oder nässen. Zum Beispiel Flint ist so ein Sprühpflaster. Die erzeugen dann einen flexiblen, transparenten, atmungsaktiven und wasserfesten Film über der Wunde. Die müssen auch nicht entfernt werden. Nach einigen Tagen lösen sie sich von selber auf. Zum Beispiel gut geeignet sind die für schwer zugängliche oder häufig bewegte Stellen. Nachteil ist natürlich, dass sie überhaupt keinen mechanischen Schutz bieten. Also es gibt keine polsternde Wundauflage. Ja, und zum Schluss Wund- und Heilsamen. Eigentlich oldschool, aber es gibt tatsächlich ein neues Präparat, wo es wirklich klinische Studien, Wirkungsnachweise gibt und erstaunlich ein pflanzliches Präparat, nämlich Birkenrinden-Trockenextrakt. Ein Präparat heißt Episalvan. Das wird als Gel dünn auf die Wunde aufgetragen und mit Verband abgedeckt. Ist zugelassen zur Behandlung oberflächlicher Hautwunden und Verbrennungswunden und beschleunigt nachweisbar die Wundheilung. Es gibt da noch Dexpanthenol. Das wird angeblich in Pantothensäure umgewandelt. Das ist ein B-Vitamin, was für die Regeneration von Haut und Schleimhaut wichtig ist, zum Beispiel in Bepanthen drin oder Zikaplast. Finde ich noch nicht so überzeugend. Also, wenn ich einen Tipp abgeben würde, dann dieser Birkenrinden-Trockenextrakt in Episalvan.
Der Kumpel, der Freund Bastian Schweinsteiger liegt draußen, ist, glaube ich, sogar von Müller-Wohlfahrt schnell genäht, getackert worden. Und Schweinsteiger steht wieder. Also wirklich, wir verneigen uns vor dem, was der hier macht. Er will den Ball haben. Ein großes Vorbild. Völlig egal, wie das hier ausgeht. Es war eine ganz starke WM von Bastian Schweinsteiger, der alles, aber wirklich alles für die Mannschaft gibt. Eine Symbolfigur.
Ja, und bevor ich das Wichtigste nochmal zusammenfasse, meine Bitte an Sie, wenn Ihnen dieser Gratis-Podcast gefallen hat, dann bewerten Sie ihn doch bitte auf iTunes mit einem kurzen schriftlichen Kommentar zum Beispiel. Da hat Race Chris 277 geschrieben: Vielen Dank für diesen Podcast. Ich schätze die kompetente Information ohne Chaka und Selbstdarstellung. Weiter so. Oder UBS 27. Ich bin immer wieder dankbar, ein abgewogenes Wissen über Medizinthemen zu erfahren. Da freut man sich natürlich. Oder geben Sie 5 Sterne. Je nach Statistik habe ich inzwischen etwa so 1.000 bis 8.000 Hörer. Da blicke ich selber noch nicht so ganz durch, wie viel das nun sind. Aber nur 71 Bewertungen auf iTunes und nur 6 Kommentare. Da wäre ich Ihnen doch dankbar, wenn Sie da ein bisschen mehr bewerten und kommentieren würden. Schönen Dank im Voraus. Und teilen Sie den Podcast, laden Sie Freunde dazu ein, so lernen noch mehr Menschen diesen Podcast kennen. Wir können auch gerne direkt in Kontakt kommen, zum Beispiel für Fragen, Anregungen und Themenwünsche. Da gibt es zwei Gruppen, die auch mehrmals mit weiteren Infos gefüttert werden, zum Beispiel auf Facebook eine Gruppe oder eine Telegram-Gruppe. Die Links zum Beitreten sind auch in den Shownotes. Sie können mir auch gerne eine E-Mail schicken. Da habe ich schon einige sehr spezifische Beratungen oder zumindest einfach mal eine zweite Meinung beisteuern können. Habe ich auch einige Themenwünsche enthalten, zum Beispiel zu Herpes. Das habe ich inzwischen behandelt. Entspannungstechniken, Stressresistenz, Bruxismus, Alkohol, allgemeine Gesundheitsvorsorge, regelmäßige Check-ups, Krebsvorsorge, Impfungen, fachärztliche Untersuchungen, alles unter Berücksichtigung des Alters wird alles noch vorkommen. Und manchmal erhalte sogar ich wieder Tipps zur Technik oder Sprachtechnik. Ich hoffe, dass die besser geworden ist. Vielen Dank dafür.
Schürrle, der kommt an! Mach ihn! Und da ist gekommen dieser eine Moment für Mario Götze. Da ist alles andere egal. Irre!
Ja, und der heutige Pharma-Song ist überhaupt kein Song, sondern das ist die Platzwunde von Bastian Schweinsteiger von der deutschen Fußballnationalmannschaft im 1:0-Finale gegen Argentinien bei der WM 2014. Und das Zitat lautet: Also der hat die Faust oben im Gesicht. Sogar ein Schlagen schlägt ihm da voll ins Gesicht. Bastian Schweinsteiger ist genäht, getackert worden. Und die wichtigsten Dinge von heute zusammengefasst. In den Schritten, wie man eine Wunde versorgen soll. Wundreinigung reicht meist lauwarmes Leitungswasser, Trinkwasserqualität. Desinfektion mild für offene Wunden. Klarer Tipp, Octinidin. Grundausstattung für die Hausapotheke, sterile Wundkompressen und Verbandpäckchen plus Mullbinde oder Fixierpflaster. Klassische trockene Pflaster, Wundschnellverbände in allen Variationen. Der Tipp aber, diese Wundnahtstreifen, die kleinen sterilen Klammerpflaster, wenn mal eine Schnittwunde nicht größer als 1 Zentimeter ist und die Narbe möglichst klein bleiben soll, dann eventuell so ein Sprühverband und eigentlich die Innovation feuchte Wundauflagen. Braucht man im Grunde nicht unbedingt zu Hause vorrätig zu haben. Man hat ja etwa 1 bis 3 Tage Zeit dafür und dann bei Bedarf zur Apotheke zu gehen. Und bei den Wund- und Heilcremes wäre ich eigentlich zurückhaltend gewesen, bis auf diese offensichtliche Innovation dieser Birkenrinden-Trockenextrakt. Man sollte aber auch wissen, wann man zum Arzt muss. Wenn die Schnittwunde größer als 1 Zentimeter ist, bei einer großflächigen Verletzung, Bissverletzung, wenn Empfindungsstörungen oder Bewegungseinschränkungen hinzugekommen sind, wenn die Wunde infiziert ist, auch wenn das während der Wundheilung erst bemerkt wird. Und denken Sie bitte dran, Tetanusimpfung alle 10 Jahre. Nächste Woche geht es dann um komplizierte chronische Wunden, zum Beispiel beim Diabetikerfuß. Bis dann, tschüss.
Die deutschen Auswechselspieler stehen da, halten die Arme in die Luft und sagen: Schluss, bitte Schluss, mach doch Schluss. Aber es ist immer noch nicht Schluss. Nächster Zweikampf, wieder am Boden, noch einmal. Verletzungsunterbrechung, es ist Schweinsteiger.
Schweinsteiger.
Und jetzt ist Schluss, Deutschland!